Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es war eine tiefe Zäsur, dieser 24. Februar vor einem Jahr, als für viele völlig unerwartet russisches Militär die Ukraine angegriffen hat. Seitdem befindet sich das Land im Kriegszustand und ein Ende scheint nicht wirklich absehbar. Wir wollen heute mal in den äußersten Westen des Landes schauen, nach Tschernowitz, denn das ist eine Art literarisches Zentrum der Ukraine. Helmut Böttiger, den Sie als Kritiker und Autor wichtiger Werke zur Nachkriegsliteratur kennen, war im Herbst wieder dort. Das war ja nicht das erste Mal, dass Sie nach Tschernowitz gereist sind. Was hat Sie denn überhaupt dahin gelockt?
Ja, Anfang der 90er Jahre, als die Ukraine zu einem selbstständigen Staat wurde, konnte man plötzlich nach Tschernowitz fahren. Und das war eine Vorstellung, die mich schon vorher elektrisiert hatte. Das ist ja die Geburtsstadt von Paul Celan, den ich als 17-, 18-Jähriger gelesen habe und so ein Gefühl dafür bekam, was ist ein Gedicht, was ist Unverständlichkeit, warum ist ein Gedicht so kompliziert, und ich wollte unbedingt herausfinden, was das ist. Das hat mich schon sehr angezogen, und dann diese Stadt Tschernowitz, die geheimnisvolle, in der Celan geboren war, das ist eben eine Stadt, die damals am östlichen Ende der Habsburger Monarchie direkt an der Grenze zu Russland lag, und eine Stadt der Mehrsprachigkeit. Das war etwas, was sehr spannend klang, eine Stadt, die nur aus Minderheiten bestand, und die größte dieser kleinen Minderheiten waren die Juden, die deutschsprachigen Juden, die auch das Bürgertum dieser Stadt darstellten. Und daneben gab es Polen, Rumänen, Ukrainer, auch kleinere Minderheiten. Und diese komplexe Gesellschaft, in der auch diese Form von Lyrik entstand, das hat mich magisch angezogen. Ich wollte dann, 1993 bin ich dann auf abenteuerlichen Wegen, muss ich sagen, nach Tschernowitz gefahren, weil auf Individualtourismus war man damals noch gar nicht vorbereitet. Und da habe ich das dann zum ersten Mal gesehen.
Und war das dann auch irgendwie ein bisschen magisch oder zumindest literarisch irgendwie lebendig? Was war da los?
Ja, das gehört schon zu meinen großen Erlebnissen. Das war ja vorher jahrzehntelang eine militärisches Sperrgebiet der Sowjetunion gewesen. Da kam man nicht hin. Und ich war auf vieles vorbereitet, aber eigentlich doch nicht darauf, dass da eine Stadt aus dem Habsburger Reich noch so stand wie damals. Die Stadt sah aus wie 1910, also ein intaktes Ensemble, auch gar nicht so verfallen und kaputt, wie man sich das vorstellen würde, halt verwohnt. Aber der Gegensatz von dieser Habsburg-Kulisse, die wirklich bezaubernd war, und der Bevölkerung, die damit gar nichts zu tun hatte, weil die Juden wurden ja ermordet. Die Bevölkerung wurde nach 1945 vollkommen ausgetauscht, und es wohnten dann Russen aus den östlichen Gegenden der Sowjetunion, aus Sibirien. 90% der Bevölkerung sprach plötzlich Russisch, und der Unterschied zwischen dieser historischen Kulisse und der Bevölkerung, die etwas ganz anderes darstellte und an ihrer eigenen Geschichte arbeitete, das war schon etwas sehr Spektakuläres.
Und dann sind Sie ja noch zweimal dahin gefahren. Wie hat sich das denn dann verändert? Auch vor allem natürlich gerade dann im letzten Herbst, denke ich mal, ist wahrscheinlich am meisten passiert.
Ja, es gab zwei Etappen. Das nächste Mal war es dann 2004, 2005. Und da merkte man schon, dass in der Ukraine etwas passiert. Und das ist literarisch etwas sehr Außergewöhnliches, dass die ukrainische Sprache plötzlich entdeckt wurde als eine Sprache der Avantgarde in der Literatur. Und das ist ein sehr komplizierter Zusammenhang. Das Russische galt als die Hochsprache, als die Sprache der Gebildeten, der führenden Schicht. Und das Ukrainische galt als die Sprache der Bauern. Und das wurde natürlich auch von Russland immer propagiert, auch vorher in der Sowjetunion. Seit der Zeit Iwan des Schrecklichen war es vollkommen klar, Russland ist die imperiale Macht. Und die Ukrainer wurden als Kleinrussen sehr verächtlich bezeichnet. Und die Sprache galt als minderwertig. Und erst im Lauf des 19. Jahrhunderts gab es dann so eine Art ukrainisches Selbstbewusstsein. Die Sprache existiert seit dem 13. Jahrhundert. Die Sprache hat auch eine Literatur. In den 20er Jahren, in der ersten Phase nach der russischen Revolution gab es auch so Bestrebungen. Es gab einen ukrainischen Futurismus, aber im Grunde erst bei dem Zerfall der Sowjetunion. Ende der 80er Jahre begann eine neue ukrainische Literatur, die diese Sprache als Gegengift gegen das Russische, als Sprache einer neuen Avantgarde entdeckte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man von außen nur so atmosphärisch wahrnehmen kann, die mich aber schon sehr gefangen genommen hat, dass in dem Ort, in dem Celan die ersten 25 Jahre seines Lebens verbracht hat, dass in dem Ort wieder so eine Mehrsprachigkeit, eine Sprachdiskussion ausbrach und dass das Ukrainische plötzlich auch die Sprache der Freiheit wurde in einem ganz komplexen Sinn.
Und gibt es da auch bestimmte Autoren, die damit verbunden sind oder die das auch besonders befördert und vorangetrieben haben?
Ja, also hier bekannt wurde dann Juri Andruchowitsch. Das ist schon der bedeutendste ukrainische Autor und sein Pendant ist Serhii Shadan. Und das sind schon zwei Vertreter, die eigentlich ziemlich gegensätzlich zu sein scheinen. Und das zeigt auch dieses Multiperspektivische, was es in der Ukraine gibt. Juri Andruchowitsch stammt aus dem früheren Galizien, aus Ivano-Frankivsk, das ist früher Stanislau. Und der dockte an diese verschüttete galizische Tradition im Habsburger Reich an und er verband das mit dem Zerfall der Sowjetunion. Und das sind postmoderne Prosawerke, die assoziativ hin und her springen, dann ganz verrückte Traditionen aus den Karpaten entdeckten, geheimnisvolle Bergvölker wie die Huzulen. Und das ist dann eine sehr zeitgenössische Collage von vielen Eindrücken bei Juri Andruchowitsch, wo der alte Habsburg-Mythos sehr ironisch, sehr verspielt wieder aufgenommen wird. Und Serhii Shadan ist eigentlich ein russischer Muttersprachler. Und er hat als russischsprachiger dann ukrainisch gelernt, weil ukrainisch war die Sprache des Protests gegen die russische Vorherrschaft. Und diese beiden Autoren ergänzen sich von daher in einem ganz bestimmten Sinn, dass sie so dieses neue Selbstbild der Ukraine als ein Land, in dem viele Gegensätze vereint werden, in dem auch viele Sprachen nebeneinander existieren, dass sie da eine neue Identität dieses Landes, dieser Nation versuchen zu kreieren. Und da war die Literatur schon der Vorreiter.
Das ist ja auch einzigartig, wenn das eben so läuft. Wie ist das denn jetzt, als Sie im Herbst da waren, wie haben Sie das erlebt? Da spielt da Literatur überhaupt eine Rolle in so einem kompletten Ausnahmezustand, in dem sich das Land befindet? Melden sich da Intellektuelle und Schriftsteller zu Wort? Oder ist man so mit den Alltagsproblemen beschäftigt, dass das eigentlich eher zweitrangig ist?
Also ich könnte das natürlich nur von außen sehen. In Czernowitz im September, es war Krieg. Czernowitz war allerdings vom Krieg nicht direkt betroffen. Dennoch wurde ein Literaturfestival veranstaltet, das es seit 2010 gibt, das Meridian-Festival, das nicht Festival wegen des Krieges genannt werden sollte. Und die Schriftsteller sind schon in gewisser Weise so moralische Instanzen, weil sie eben mit dieser Sprache auch ein Selbstbewusstsein kreiert haben. Das merkte man auf diesem Literaturtreffen schon sehr stark, dass in der Literatur etwas ausgedrückt wird, die neue Situation und natürlich auch die Situation des Krieges. Und sehr stark im Vordergrund steht, dass man sich gegen die russische Bevormundung, vor allem auch in der Kultur, wehrt. Das ist von uns, von unserer Seite, relativ schwer nachzuvollziehen, was das eigentlich heißt. Mir ist auch aufgefallen, in den Straßen um das Geburtshaus von Paul Celan herum, die Straßen sind alle nach russischen Dichtern benannt, also Majakowski, Lermontow, Puschkin. Und das war verinnerlicht, dass die russische Sprache die Sprache der Hochkultur ist. Und die Ukrainer arbeiten mit allen Mitteln daran, diesen Eindruck entgegenzuwirken, dass sie eigentlich nur ein Anhängsel von Russland sind, dass sie eine eigene Kultur haben. Und diese Sprache, das wurde mir auch mehrfach versichert von verschiedenen Seiten, die Sprache hat mehr mit dem Polnischen und dem Slowakischen zu tun als mit dem Russischen. Es ist schon eine eigene Identität, die lange verschüttet war und die man man jetzt gegen diese russische Bevormundung, die vor allem auch international wirkt, dass man da etwas entgegensetzen muss. Und das merkt man ja bei uns auch. Man wusste lange gar nicht, dass es eine ukrainische Sprache gibt. Man hat die Ukrainer gar nicht als eine selbstständige Nation gesehen, sondern das gehörte immer irgendwie zu Russland dazu. Und das betrifft sogar den Zweiten Weltkrieg, dass die Truppen von Hitler, die deutsche Wehrmacht, vor allem die Ukraine zerstört hat. Die waren die Hauptbetroffenen und gar nicht die Russen, die es jetzt so als Mythos kreieren. Also da ist geschichtlich einiges im Umbruch und diese Art und Weise, wie in der Ukraine die eigene Sprache jetzt entdeckt wird und an eine verschüttete Tradition von Mehrsprachigkeit, auch von Multikulturalität angeknüpft wird, das ist schon ein Experiment, das ganz Europa angeht.
Helmut Böttiger, vielen Dank für diese Eindrücke aus der Ukraine. Und Sie bereiten ja auch ein Buch zu diesen Reisen vor. Da sprechen wir dann sicher noch mal weiter darüber, über dieses Thema. Dankeschön.
Danke.